Wenn Sie Kids im Alter zwischen 6 und 18 Jahren haben, brauchen die Kinder definitiv, damit sie diese Frühstartrente bekommen, ein Junior-Depot. Wie im Flugzeug, ne, ist immer ganz wichtig, erst die Sauerstoffmaske auch in Sets aufsetzen und dann für die Kids. Macht die Geldanlage für eure Kinder genauso einfach wie für euch selbst auch.
Du hast über 10 Euro gesprochen. Ist das nicht eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect.
Hallo und herzlich willkommen im Schwungmasse-Podcast der Initiative Finanzheldinnen. Ich bin Alicia und habe für das heutige Thema unsere Expertin und Leitung der Initiative Svetlana zu Gast. Svetlana, lang ist's her, dass wir hier im Podcast über die Geldanlage für Kinder gesprochen haben. Daher ist es mal wieder Zeit für ein Update und vor allem wollen wir auf die gesetzlichen Neuerungen schauen. Im Anschluss geht es um die verschiedenen Anlagemöglichkeiten für den Nachwuchs und du gibst auch noch einen persönlichen Einblick, wie du für deinen Sohn gespart bzw. investiert hast. Also bist du bereit für den Fragenkatalog?
Ja, auf jeden Fall. Und Zeit wird. Gut, dass wir so einen Refresher hier machen. Sehr schön, ich freue mich.
Genau, deswegen direkt die News zu Beginn. Aktuelles Thema unter unserer neuen Regierung, die Frühstartrente. Was steckt hinter diesem neuen Begriff?
Ja, also die Frühstartrente wird sozusagen ein Fördermodell der Bundesregierung sein, welches Eltern frühzeitig dabei unterstützen soll, für die Altersvorsorge ihrer Kinder zu sparen. Wir kennen ja vielleicht alle die Diskussion und das Dilemma mit dem Rentensystem und so weiter und so fort. Und das sind so die ersten Bemühungen, hier ein wenig Abhilfe zu schaffen. Hierbei ist soweit geplant, dass monatlich 10 Euro für jedes Kind, das eine Bildungseinrichtung besucht, also auch im Alter von 6 bis 18 Jahren aktuell ist, in ein privates Altersvorsorgedepot eingezahlt werden. So, und dieses Depot läuft dann auch den Namen des jeweiligen Kindes und das angesparte Kapital wird dann steuerfrei bis zum Renteneintritt des Kindes angelegt. Bedeutet also, die haben einen Steuervorteil, ne, bis sie in die Rente gehen. Und ausgezahlt wird das eingezahlte Kapital aber erst zur Erreichung der Regelaltersante. Sie können also nicht vorher über dieses Geld verfügen und somit soll sichergestellt werden, dass dieses Geld natürlich auch erst für die Rentenzeit genutzt wird. Wie aber die ganz konkreten Ausgestaltungen jetzt aussehen werden, das ist noch nicht ganz veröffentlicht. Also wir warten ja jederzeit auf so die News, die dort kommen. Auch gerade was eben diese Förderung angeht, ne, die Kinder bekommen, wie werden die, ne, also wie kann die beantragt werden und so weiter.
Geplant war jetzt für 2026, richtig?
Genau, für Januar 2026. Also von da, also uns überrascht die Bundesregierung bestimmt mit irgendeinem Sprinter, was dann ganz, ganz schnell geht. Wir schauen mal, was da kommt.
Das heißt, jetzt als Elternteil kann ich noch gar nichts tun, um mein Kind dafür anzumelden, zu registrieren oder ein bestimmtes Produkt zu eröffnen.
Ja, also wie du schon sagst, so vieles ist noch ein bisschen unklar. Also auch gerade so Fragen, die diskutiert werden. Also wie weist man denn nach, dass ein Kind eine Schule oder irgendeine Bildungseinrichtung besucht und so. Und da auch, wie ist es dann vielleicht auch, vielleicht wollen Eltern zusätzlich auch noch Geld einzahlen und in welcher Höhe, was geht da? Ich meine, alle Eltern wollen, glaube ich, kein Bürokratiemonster, nicht bei der Beantragung und nachher auch bei der Verwaltung der Depots, dass sie dann da nachher 3 Kinderdepots haben. Auch das, glaube ich, sollte sehr schlank geregelt werden. Das sind wirklich also Sachen, wo ich noch keine konkreten Sachen geben kann. Was ich aber sagen kann, ist, wo Eltern sich schon mal Gedanken machen können. Wenn sie Kids im Alter zwischen 6 und 18 Jahren haben, brauchen die Kinder definitiv, damit sie diese Frühstartrente bekommen, ein Junior-Depot. Also ein Depot auf ihren eigenen Namen. Und wie gesagt, bis Januar ist ja jetzt noch nicht mehr so lange hin. Das haben wir jetzt noch 2 Monate. Von da könnten Eltern sich zum einen jetzt auf jeden Fall schon mal einen Überblick verschaffen und nach einem passenden Anbieter schauen. Und hier einfach mal so ein bisschen schauen, wo können Sie kostengünstig ein Depot eröffnen? Welcher Anbieter passt zu Ihnen als Family? Wo ist die Usability gut? Was ist Ihnen sonst noch wichtig bei einer Depotbank? Auch hier gibt es ja ein paar Fragen zu klären. Und dass Sie wirklich schauen, so ein Junior-Depot sollte halt wirklich keine Gebühren kosten, weil viele Anbieter subventionieren auch gerade die Junior-Depots für die Besparung mit wenigstens einem kostenfreien Depot und auch sämtliche ETF-Sparpläne, die vielleicht da reinlaufen können, die Eltern vielleicht optional noch reinzahlen, sollten auch sehr günstig sein. Ich finde, das ist so ein kleiner so eine kleine Aufgabe, die kann im Vorwege ganz gut schon mal geregelt werden. Und dann braucht es nachher vielleicht nur noch die Beantragung der Förderung und den, und vielleicht auch irgendwo den Nachweis, die Nachweiserbringung. Also von da schon mal ein Depot aussuchen und auch den Namen der Sprösslinge.
Gut, so ein bisschen Vorarbeit können wir hier also schon mal leisten. Gucken wir aber nochmal auf die Regierung. Was will sie damit bezwecken? Und du hast über 10 Euro gesprochen. Ist das nicht eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, also fangen wir erstmal alles an. Sehen wir mal an allem eine Chance. Ja, und da wollen wir auch, glaube ich, sehr wohlwollend mit diesen Interessen der Regierung sein. Also es gibt so drei Ziele, die man sich sagen kann, die sie damit verfolgen. Es ist zum einen ein früher Vermögensaufbau, so dass auch wirklich die Kinder oder auch Gelder für die Kinder frühzeitig an den Kapitalmarkt herangeführt werden, dass sie auch bei dem Thema Langfristigkeit wirklich von der guten Rendite profitieren können. Zweitens auch das Thema Chancengleichheit, und das finde ich auch noch wirklich sehr wichtig, gerade in unserer Gesellschaft, weil diese Maßnahme soll ja auch dazu beitragen, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, vom Kapitalmarkt zu profitieren und im Zweifel nicht nur Kids, wo die Eltern sowieso schon investiert sind und das dann auch für ihre Kinder machen, sondern halt auch Kids, wo die Eltern bisher vielleicht noch nicht zurücklegen konnten oder eben bisher noch nicht über das entsprechende Wissen von Wertpapieren und Depots und so weiter verfügen. Also finde ich dieses Thema Chancengleichheit total wichtig, auch gerade im Hinblick auf die Einkommensverhältnisse der Eltern. Und als drittes Ziel kann man schon auch das sagen, das Thema finanzielle Bildung, weil die Frühstreitrente schafft schon auch Bewusstsein, dass es wichtig ist, sich um die Altersvorsorge zu kümmern und dass sich nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen wird, weil das ist ja ein großes Thema, was, glaube ich, alle schon mitbekommen haben und was hart diskutiert wird, dass in Zukunft aktuell die Zahlen so enorm hoch sind, ne, die halt bezahlt werden in die gesetzliche Rentenversicherung und im Zweifel, dass auch bei den geringen Renteneinzahlern später auch gar nicht mehr so tragfähig ist und da muss ja so ein Umdenken passieren. So, und im Hinblick auf deine andere Frage, ist das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Ich würde sagen, es ist der erste Schritt. Es kann nicht der einzige Schritt sein, weil auch dafür sind es 10 Euro und machen wir jetzt mal die Rechnung auf zwischen 6 und 18 Jahren. Also sind es 12 Jahre, wo eingezahlt wird, 12 Einzahlungen im Jahr, macht eine Einzahlungssumme in Summe, also Gesamt von 1.440 Euro. So, wenn wir dieses Geld jetzt am Kapitalmarkt, wenn es dort angelegt wird, vielleicht im breit gestreuten ETF mit einer Rendite von 6%, hast du danach eben 2.090 Euro. Das ist das, was die Frühstartrente am Ende des Depots bei 6% bringen würde zum 18. Dann können die Kinder ja nicht drüber verfügen. Angenommen, sie würden nichts mehr weiter dazu zahlen und es bleibt 45 Jahre jetzt einfach in dem Depot eingezahlt. Dann kommt man auch bei 6% Rendite angenommen schon auf knapp 30.000 Euro Depotwert. Das ist halt ein kleiner Tropfen, weil selbst mit 30.000 Euro, nehmen wir mal die Inflation hochgerechnet die nächsten Jahre, ja, wird das kaum für irgendwas reichen, ja, oder auch, dass man sich dadurch seine Rentenzeit ein bisschen flexibler, gerade finanziell flexibler gestalten kann, auf gar keinen Fall. Deswegen ist das, glaube ich, zählt hier vor allem das Thema erster Schritt, das ist ein Ansatz, es dient zur Sensibilisierung in meinen Augen und ich glaube, das Thema Lerneffekt und wie wir auch immer so schön sagen, die Befüllung eines eigenen Erfahrungskontos, ich glaube, das ist das Wichtigste, was damit transportiert werden kann. Weil wenn Sie nachher zum 18. eben dieses Junior-Depot geschenkt bekommen und sehen, Sie haben da ein Depot, was für Ihre Altersvorsorge gilt, ist vielleicht da so ein anderer Druck oder Zwang dran, sich damit zu beschäftigen, vielleicht selbstständig noch was dazu einzuzahlen. Ja, und das ist eben sonst nur der erste Beitrag. Weiterhin werden vielleicht auch Eltern dazu ermutigt, wenn sie die finanziellen Verhältnisse oder Möglichkeiten haben, noch zusätzlich was für ihre Kinder einzuzahlen. Ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil auch viele da gar nicht so dran denken, was sie schon für einen Beitrag leisten können in dem Fall. Und wir hoffen alle, dass dann alle Kids jetzt das irgendwann mal weiterführen, das Thema investieren, damit sie für sich die Verantwortung übernehmen und dann irgendwann mal eine sehr, sehr gute Rente für sich erwirtschaften können.
Werbung! Ich kümmere mich demnächst mal um meine Altersvorsorge. Kommt dir das bekannt vor? Geht vielen so. Genau dafür haben wir die Finanzheldinnen-App entwickelt. Sie hilft dir, ganz unkompliziert deine Rentenlücke zu berechnen. Und ja, die Zahl kann im ersten Moment ganz schön groß wirken. Aber genau deshalb ist es wichtig, sie zu kennen. Die App begleitet dich danach weiter mit Rechensimulationen und Lernmodulen, damit du nicht nur irgendwann, sondern jetzt anfangen kannst. Den Link zur App findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
Und wie du sagst, dass das Thema Kapitalmarkt überhaupt mal so früh in die Familien gebracht wird, ne, dass man sich mit Schulkindern vielleicht auch schon darüber austauscht, was ist das für eine Forderung, was macht das Geld und wie arbeitet es? Und selbst wenn es jetzt auch auf die lange Zeit dann noch nicht den größten Effekt hat, kann es aber ja schon eine gute Motivation sein, das Ganze ein bisschen aufzustocken.
Auf jeden Fall. Also deswegen ist, glaube ich, eher das Thema finanzielle Bildung damit wichtig. Ich bekomme was geschenkt und was ist denn das? Ja? Ja. Und vielleicht geht da auch eine Aufklärung mit einher. Das wissen wir alles nicht. Macht ja sehr viel Sinn. Vielleicht wird das auch währenddessen, während dieser 12 Jahre immer mal begleitet. Heißt ja auch Aufklärung für zwei Seiten. Einmal für die Eltern, die vielleicht noch nicht genau wissen, was das ist, wie aber auch für die Kinder. Also da deswegen denke ich, kann es nur der erste Schritt sein und da sollten noch ein paar zusätzliche Schritte kommen.
Dann gucken wir doch mal darauf, so ganzheitlich betrachtet, was gibt es für Möglichkeiten, um für die Kinder Geld anzulegen, zu sparen, zu investieren? Wie ist da so die Bandbreite?
Also gibt es ein paar Möglichkeiten und es ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also was zu sehen ist, nutzen Eltern, das sagte ich ja eben schon mal, für ihren eigenen Vermögensaufbau Wertpapiere. Dann nutzen sie und haben auch da eine höhere Affinität auch für ihre Kinder dieses Produkt, ne, wesentlich stärker und legen dann die Anlageklassen an, was natürlich für die Kinder wirklich eine gute Chance ist. Viele Eltern dagegen sparen aber auch noch mit sogenannten Sparkonten, entweder ein Tagesgeldkonto oder wirklich noch ein Sparbuch bei einer Hausbank oder halt mit Festgeldkonten. Und wenn wir darauf so schauen, wenn es wirklich um eine kurzfristige Anlage geht oder angenommen, die Kinder sind schon älter, die sind jetzt vielleicht schon 13, 14 und man kann dann erst was sparen, kann ja so ein Tagesgeldkonto oder ein Sparkonto auch eine gute Option sein, weil es halt eine hohe Flexibilität bietet in dem Fall und natürlich auch eine hohe Sicherheit. Und na, der Nachteil ist die Rendite, das wissen wir ja. Und auch das wollen wir unseren Kindern ja an sich ermöglichen. Das Guthaben auf diesen Konten erfährt keinen hohen Wertzuwachs. Aber man kann ja auch beides miteinander mischen. Weil ein Tagesgeldkonto kann für Kids schon auch eine gute Option sein, gerade so für kurzfristige Ziele. Angenommen, es gibt ein größeres Geldgeschenk von Oma, Tante, Onkel und so weiter für das nächste große Hochbett oder für ein teures Fahrrad, ja, was ein bisschen mehr Geld kostet. Und das wird aber erst in einem Jahr oder einem halben Jahr fällig. Dann macht es ja schon Sinn, diese Gelder auf einem verzinsten Tagesgeldkonto anzulegen, damit man danach dann für die Kinder diese Wünsche erfüllen kann. Also ich finde, ich will da gar nicht immer nur drüber schimpfen. Sie haben ja auch ihre Berechtigung, die Tagesgeldkonten. Doch ich glaube, es ist immer gut, sich Gedanken zu machen, hier vielleicht eine Mischung herbeizuführen. Einmal mit einem renditestarken Produkt für Gelder, die nicht kurzfristig benötigt werden, und vielleicht einfach mit einem Tagesgeldkonto oder auch einem Kindergiro, machen ja viele nachher auch, weil zum Beispiel das Essen in der Mensa in der Schule davon bezahlt werden muss, dass darüber die Kinder ihr Taschengeld verwalten können, selbst was ansparen können oder auch Gelder von Oma, Opa und so weiter einzahlen können, um da nachher mal was zu machen. Dann gibt es aber auch oft noch Angebote wie Versicherungen oder Bausparverträge für Kids. Und hier würde ich doch immer mal ein bisschen genauer hinschauen, bevor ich sowas abschließe, ob das wirklich Sinn macht. Weil die meisten Produkte dieser Art sind teuer, man zahlt eine hohe Vermittlungsgebühr, sie bieten geringe Renditen, sind auch oft nicht sehr flexibel, weil sie halt an Vertragslaufzeiten gebunden sind und sie bringen wenig Nutzen für die Kids. Also hier werden manchmal so Produkte kombiniert und teuer verkauft, so die man einzeln dann vielleicht für sich wesentlich günstiger betreiben könnte. Und oft wird so ein Etikett, ne, für Kids raufgeknallt und dann kostet es halt einfach mal einen Preis X mehr. Also hier würde ich einfach mit einem sehr wachen Blick unterwegs sein, auch wirklich überlegen, brauche ich das oder kann ich das nicht ganz einfach für meine Kinder machen, so wie für mich auch. Immer ein Produkt wählen, was ihr versteht. So, und ist so ein Kinderfinanzprodukt komplex, würde ich persönlich die Hände von lassen und mir was Einfaches suchen.
Jetzt habe ich auch aus meinem Umkreis schon mitbekommen, wenn das Kind in Planung ist oder vielleicht sogar schon im Bauch und dann stellt man sich die Frage, okay, wie kann ich denn
gut vorsorgen. Und ich glaube, da ist ganz oft auch eher der langfristige Horizont mit gemeint. Was gibt es da für Möglichkeiten, jetzt wirklich sich einmal damit zu beschäftigen und dann vielleicht auch bis zum 18. Geburtstag beispielsweise nicht mehr so viel mit zu tun zu haben?
Also wenn du sagst, aus deiner Sicht eine gute Vorsorge. Für Kinder ist es ähnlich eigentlich wie wir für uns Erwachsene auch. Also von da ist auch hier wie im Flugzeug, ne, ist immer ganz wichtig, erst die Sauerstoffmaske auch in selbst aufsetzen und dann für die Kids. Also von da eine eigene Vorsorge aufsetzen und dann auch für die Kinder. Und hier heißt es wirklich die Punkte beachten, regelmäßig und konstant. Auch das hilft Kindern wirklich für die Langfristigkeit und auch mit einem Ziel. Also wann möchte ich das, wenn ich diese Möglichkeit habe, möchte ich das gleich mit Geburt, dann gerne bis zum 18. Geburtstag. Ist ein schönes langfristiges Ziel. Und hier immer drauf achten, schön kostengünstig, renditebringend und eben in dem Fall breit gestreut. So, und da, wenn wir das alles so zusammenbringen, ist das natürlich eine super Geldanlage in Wertpapieren. Ne? Weil das sind ja alles Kriterien, an denen wir auch Wertpapiere messen. Weil wir wollen ja mehr als die Inflation, das bietet uns kein Tagesgeldkonto. Und wir wollen den Kindern Möglichkeiten schaffen. Und das, finde ich, ist total wichtig. Von da muss ich eigentlich die finanzielle Vorsorge somit nicht groß unterscheiden für uns selbst. Und wie ich schon sagte, hier kann man gut eine Mischung machen aus dem Junior-Depot und einem Tagesgeldkonto zum Beispiel oder aus dem Kindergiro. Und in das Depot fließt das Geld, was nicht kurzfristig benötigt wird, was wirklich ein Vorsorgebaustein für die Kinder sein soll. Und auf das Tagesgeldkonto fließen die Beträge, wovon vielleicht nochmal was bezahlt werden soll. Und diese Mischung, denke ich, macht es eigentlich ganz gut. Von da, glaube ich, gehört zu allen guten Produkten auch immer ein Junior-Konto für die Kids zu eröffnen.
Was ist denn so ein Junior-Depot oder Junior-Giro? Was gibt es da für Vorteile vor allem?
Also von der Sache her ist es ein Depot, wie wir es so kennen, als wenn du dein eigenes Depot hast. Nur, dass dort der große Unterschied ist, Eltern eröffnen das auf den Namen ihres Kindes. Und das können auch nur Eltern eröffnen. Also Großeltern oder Paten dürfen solche Depots nicht eröffnen. Weil die Eltern müssen auch nachweisen, dass sie Eltern sind. Auch bei Alleinerziehenden brauchen sie sozusagen eine Sorgerechtsvollmacht. Auch das muss soweit geklärt werden. So, und dann läuft dieses Depot auf den Namen des Kindes und die beiden Eltern sind sozusagen, haben eine Vollmacht auf dem Depot bis zum 18. Geburtstag und verwalten dann alle Gelder auf diesem Depot treuhändisch für das Kind. So, und das ist eben der Unterschied und deswegen können es nicht Großeltern und Paten und so weiter machen. Mit Volljährigkeit ist es dann so, wird automatisch dieses Depot dann umgewandelt in ein Einzeldepot und die Eltern verlieren ihre Vollmacht und der 18-Jährige oder die 18-jährige junge Erwachsene ist alleinige Depotinhaberin. Und das kann ja zum 18. Geburtstag ein super Geschenk sein, muss man immer sagen. Was man ein bisschen bedenken muss, Banken informieren immer schon ein bisschen vor dem Geburtstag, ja. Also das ist nicht erst, dass zum Geburtstag dort diese Mitteilung kommt, sondern die gibt es schon ein paar Wochen vorher, dass halt gesagt wird, ah, hallo, liebe Alicia, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt bald 18. Von da geht dieses Konto jetzt in deinen eigenen Bestand über und deine Eltern verlieren die Vollmacht sozusagen. Also das wird dann kein Überraschungsgeschenk.
Wollte ich gerade sagen.
Dieses Bewusstsein muss man haben. Genau. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, so da vielleicht schon mal perspektivisch so drüber zu sprechen. Hat ja aber auch den Vorteil, dass man in der Family sich zusammen einmal über Finanzen unterhält und auch vielleicht mal das Thema Vorsorge und auch in was für ein Produkt ein bisschen thematisiert. Und kann ja ein guter Reminder sein, das nicht zu vergessen. Weil sowieso mit 18, sie übernehmen Selbstverantwortung und dann vielleicht auch für sowas. Ich fand es ganz schön und finde, das ist ein schöner Aufhänger für ein gutes Geldgespräch in der Familie. Und deswegen ist so ein Junior-Depot eigentlich nur auf den Namen des Kindes. Und wie gesagt, was irgendwie vielleicht auch noch wichtig ist, man braucht immer die Steuer-ID des Kindes, damit halt auch nachgewiesen wird. Das muss ja eine lebendige, natürliche Person sein, für die eröffnet wird. Und das Kind bekommt auch einen eigenen Freistellungsauftrag von 1.000 Euro, so wie wir den jetzt auch als Einzelperson haben. Und das ist soweit ganz schön. So kann man ihn auch für die Erträge während der gesamten Jahre mit nutzen und hat ja so eine kleine Steuerersparnis. Ne? Wenn wir da mal hochrechnen, bei 18 Jahren sind es 18.000 Euro. Ne? Das müsst du erstmal als Erträgen zum Beispiel aus einem ETF bekommen, sodass, und die kannst du halt im Namen des Kindes mit nutzen. Und vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Also in dem Depot dürfen auch nicht so sehr risikovolle Sachen gekauft werden. Auch da gibt es eine Begrenzung. Also Depots werden nur mit einem geringen Risiko auferlegt, so dass man jetzt nicht irgendwelche Finanzinstrumente, wie man das manchmal hört, Optionsscheine, ne, oder bestimmte Zertifikatearten, dürfen über diese Depots nicht gekauft werden.
Super, dann haben wir jetzt hier einen kleinen Exkurs in diese speziellen Kinderprodukte bekommen. Wir haben verstanden, die Mischung macht's aus Tagesgeldkonto und langfristigen Bausteinen, wie eben einem Wertpapiersparplan. Und jetzt wollte ich noch fragen, ob es so eine Faustregel gibt für Eltern, die jetzt zuhören, wie viel man monatlich sparen sollte, investieren könnte. Hast du da irgendwie eine Orientierung?
Ja, ehrlich gesagt ist das so individuell, wie auch die Familiengestaltung vielleicht und wir Personen so unterschiedlich sind, weil es ist ja die finanzielle Verfügbarkeit der Familie, die ist ja grundentscheidend. Und ich sag halt immer, es geht in meinen Augen gar nicht darum, zwingend dem Kind mit 18 bereits ein Depot in Höhe von eines Mittelklassewagens, ja, zu verschenken, sondern es geht hier immer darum, vielleicht diesen jungen Erwachsenen Möglichkeiten zu schenken und vielleicht die ersten eigenen Träume umzusetzen oder auch die ersten Sachen zu bezahlen. Und diese Schaffung der Möglichkeiten, finde ich, ist in meinen Augen entscheidend. Und viele haben da nicht gleich Geldsorgen als junge Erwachsene zum Start. Ne, das kann doch eigentlich ganz schön sein. Oder sie können sich, wie gesagt, mal so ein Auslandsjahr leisten, was man sonst vielleicht hätte nicht gemacht oder so. Und das, finde ich, ist eine schöne Option. Aber nehmen wir mal ein Beispiel, was wir sonst sagen. Nehmen wir mal so 25 Euro. Wenn wir sagen, das schafft man monatlich für sein Kind 18 Jahre lang wegzulegen, dann bekommt das Kind mit auch 6% Rendite schon mal um die 10.000 Euro zum 18. Geburtstag. Und ich finde, ein Depot mit 10.000 Euro, das ist doch schon mal ein starker Anfang. Und von da können somit Eltern das für sich einmal vielleicht auch so ein bisschen hochrechnen, weil das ist ja auch immer noch wichtig, das, was sie ins Depot einzahlen, gehört auch dem Kind. Sie können jetzt nicht sagen, ach, ich habe jetzt hier so viel gespart oder so viel eingezahlt und nutze das für vielleicht für einen Familienurlaub. Das ist halt nicht gedacht. Da heißt es in dem Fall schon, geschenkt ist geschenkt. Und das, glaube ich, ist wichtig zu wissen. Von da kann man sich das vielleicht mal hochrechnen und auch mal schauen, was kann man finanziell ausgeben. Und wie gesagt, ich finde 25 Euro, wenn es passt, ist es doch schon eine super Summe zum 18.
Fällt es dann auch unter die Schenkungsregeln und die Steuern und beziehungsweise die Freibeträge, die man zwischen Eltern und Kind hat?
Also 10.000 Euro ist zu wenig. Diese Schenkungsfreibeträge liegen ja beim ersten Grad bei 400.000 Euro. Da kann man vielleicht gut hinkommen, wenn man das gesamte Kindergeld, die gesamten 18 Jahre lang spart. Auch diese Paare gibt es ja, so die sich das leisten können. Dann kommen andere Beträge zusammen. Aber bei den Summen, ne, also auch wenn du jetzt vielleicht 50 oder 100 Euro monatlich für dein Kind sparst, kommst du noch nicht in diese Möglichkeit, das zu machen. Und dadurch, dass du hier aber sofort auf den Namen des Kindes das machst, kommst du auch überhaupt nicht in das Thema Schenkung. Da kommst du erst, wenn du eine andere Möglichkeit machst, wenn zum Beispiel Partner oder Großeltern was anlegen. Die müssen da ein bisschen anders drauf achten.
Dann kommen wir doch da direkt hin, wenn ich die Patin bin und möchte für mein Patenkind mit vorsorgen. Du hast jetzt schon gesagt, ich kann jetzt nicht das Junior Depot auf den Namen des Kindes selbst anlegen. Das können nur die Eltern. Genau. Aber ich kann ja den Eltern meinen monatlichen Sparbetrag überweisen und die legen das dann an, oder? Geht das?
Das geht. Das kannst du machen. Das Einzige, was ist, du siehst halt nicht, in was die Eltern das investieren, weil du ja auch keine Vollmacht auf diesem Kinderdepot hast. Also von da kann das eine Option sein, dass du sagst, okay, ich möchte gern 25 Euro für mein Patenkind machen und schickst das den Eltern und die richten davon also einen Sparplan auf dem Depot ein. Es kann aber auch eine andere Möglichkeit sein. Ich weiß, gerade ein paar Großeltern machen das ganz gerne, wo sie dann sagen, wir wissen noch gar nicht genau, wie viel von der Summe wir wann geben. Manches vielleicht zum 18., manches vielleicht aber auch erst zum 21. und so weiter. Dann kann die Option sein, dass man das über ein eigenes zweites Depot macht, dass man zum Beispiel ein zweites Depot für sich eröffnet und dort für die Kinder und Enkelkinder Sparbeträge eröffnet oder auch Wertpapier Sparpläne eröffnet und das dann dort einrichtet. Das kann eine gute Option sein. Nutzen auch manche Eltern, wenn sie eben nicht das möchten, dass das Kind eben automatisch alles zum 18. bekommt. Ja, also das machen auch manche Eltern. So, und das kann man als Pate oder Patin jederzeit machen. Oder man macht vielleicht, nimmt einen neuen ETF und bespart den dann separat als extra Posten in seinem eigenen Depot. Und wenn dann die Jugendlichen 18 werden, dann verschenkt man das, dann macht man das im Rahmen eines Depotübertrages. Hier ist es eben aber wichtig anzugeben, dass es sich um eine Schenkung handelt. Weil ansonsten muss man immer bedenken, wenn man auf ein drittes Konto, also an eine dritte Person einen Übertrag macht, wird es sonst automatisch versteuert. Das heißt, es wird geht aus deinem Depot raus wie ein Verkauf, es erfolgt eine Gewinnbesteuerung und ins andere Depot neu rein. So, und das könnte man aber machen im Rahmen einer Schenkung. Dann gibt es natürlich eine Anzeige beim Finanzamt. Bloß wenn man die 400.000 Euro nicht überschreitet, ist das überhaupt kein Problem. Das ist gerade für Eltern wichtig. Bei Großeltern sind die Beträge halt ein bisschen kleiner. So, aber auch da kann man gucken. Also das kann eben eine Option sein. Zweite oder extra Sparplan oder man eröffnet eben, wie gesagt, noch ein anderes eigenes Konto, wo man einen Sparbetrag hinterlegt. Ne? Ich glaube, da muss jede Partei für sich so ein bisschen gucken, was passt gut zu mir, wie mache ich es mir einfach und was sind so Vor- und Nachteile. An sich plädiere ich immer dafür, den Jugendlichen einen hohen Vertrauensbonus zu geben und auch so einen Vertrauensvorschuss. Und wenn man mit denen gute Geldgespräche führt, dann freuen die sich, glaube ich, auch und können auch mit 18 gut mit ihrem Geld umgehen. Doch ich kann auch verstehen, dass manche nicht wissen, wie ist denn gerade die Lebenssituation, wie ist auch die Lebensrealität, ja, wie ist gerade die Sturm- und Drangzeit, ja, wie wird die ausgelebt? Also von da gibt's halt unterschiedliche Gedanken, die dazu existieren.
Super. Ich verlinke dir am besten in den Shownotes nochmal die spezielle Podcast-Folge zum Thema Schenkung. Da haben wir über die ganzen Freibeträge und Co. gesprochen. Da kann man ja dann für den Deep Dive nochmal reinhören. Jetzt nochmal zum Zeitpunkt. Ich hatte angesprochen, dass sich viele direkt zu Beginn, also ab Geburt, Gedanken machen. Gibt es da ein zu früh, zu spät? Ab wann irgendwie ist der beste Zeitpunkt fürs Kind zu sparen?
Auch das ist sehr unterschiedlich. Ich finde, natürlich ist es ideal, gleich mit Geburt das zu machen, weil du startest und hast eine Kontinuität und hast dann ein super Ergebnis und du hast es einmal bei dir aus dem Kopf weg. Dein Mental Load ist reduziert. Du weißt, du hast gut für dein Kind finanziell vorgesorgt. Du lässt dir das einmal gut hochrechnen. Du hast eine Anlage gewählt, schaust da einmal im Jahr rein und kannst dich in dem Fall freuen. Ich weiß aber auch, dass es viele gibt, die sich das zu Beginn nicht gleich leisten können, weil gerade vielleicht ein Elternteil noch zu Hause bleibt und gar kein Geld verdient, ne? Oder manche vielleicht auch erst sehr jung Vater und Mutter werden, ne? Sie sind gerade direkt nach der Ausbildung, nach dem Studium, wo vielleicht noch so ein paar andere Kosten anfallen. Da sind ja manchmal die Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkt. Hier finde ich, dann starten, sobald das möglich ist, ja? Also auch das dann nicht verlieren und sagen, ich kann es sowieso nicht, sondern vielleicht kann man es auch erst nach 5 oder 6 Jahren. Aber auch das ist lohnenswert, weil ich finde, jeder Betrag, den die jungen Erwachsenen bekommen, da freut man sich ja. Wenn man heutzutage sieht, was ein Führerschein kostet, ja, das ist schon viel Geld. Und woher sollen sie es dann meistens haben? Außer sie gehen noch selbst eben schon mal Minijobben. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Bloß deswegen finde ich immer, sobald es möglich ist, sobald man finanziell stärker aufgestellt ist, würde ich hier gleich gerne so einen kleinen Mutzuspruch machen. Das nicht, in dem Fall nicht vernachlässigen, sondern dann starten. Und ja, ich sag immer, jede Family gibt, was sie kann. Und dann kommt genau das raus, was möglich ist. Und ich glaube, mit dem Bewusstsein ist es dann ganz passend.
Magst du erzählen, wie du das für deinen Sohn gehandhabt hast und wie du dich da auch so ja mit vorher beschäftigt hast und ist dann bei dieser einen Anlage geblieben?
Ich habe zum Beispiel auch erst nicht direkt mit Geburt gestartet, sondern auch erst ein bisschen später, weil unser Sohn kam ja, da war ich noch Studentin, hatte einen Minijob und im Nachhinein weiß ich gar nicht, wie wir es alles so gemacht haben, aber wir haben es halt irgendwie, haben wir es so geschafft. Und da war jetzt auch nicht gleich das Geld für einen Sparplan zum Beispiel da. Doch ich glaube, das war so nach 3, 3,5 Jahren, nachdem das Studium beendet war und ich dann sozusagen in den Job eingestiegen bin oder höher in den Job eingestiegen bin, habe ich das umgehend korrigiert, sag ich jetzt mal so. Und das war doch für ihn, glaube ich, vollkommen ausreichend, ohne dass er da große Verluste hat. Bei mir gab es die Mischung. Es gab ein Kindergirokonto mit einer guten Verzinsung in dem Fall und es gab ein Depot mit 2 ETF-Sparplänen drin. Natürlich kann man jetzt sagen, ich komme aus der Branche und so. Das mag gut sein und ich habe da auch nur, ja, ich hatte da auch gar keine Sorge, dass dadurch Verluste entstehen könnten. Was ich aber schon auch gemacht habe, und das war bei uns auch so, er hat sich dann natürlich gefreut über sein Depot, aber einen Teil davon habe ich frühzeitig vor dem 18. schon für ihn veräußert, weil klar war, dass er einen Barbetrag braucht für einen Wunsch, den er sich direkt nach dem Studium erfüllen wollte. Und da war mir dann bewusst, da dachte ich, Mensch, wer weiß, was jetzt hier so kriseln könnte. Da habe ich sozusagen einen Teil des Depots verkauft und somit hat er eine Mischung aus Bargeld und Depotwerten bekommen. Es war trotzdem eine gute Überraschung und es war auch eine hohe Dankbarkeit da, einfach mal zu fragen, Mensch Mama, was ist denn das? Was mache ich denn jetzt damit? Warum hast du das für mich so gemacht? Na, was waren deine Gedanken? Was war deine Intuition? Und da war der, glaube ich, im Nachhinein sehr dankbar für. Also wie gesagt, wir haben so eine Mischung betrieben.
Dann würde ich mich freuen, wenn jetzt alle, die zuhören, auch mal kommentieren, ob sie schon eine Präferenz haben, wie angelegt werden soll. Oder vielleicht tun sie das ja auch schon. Also da gerne mal kommentieren. Und jetzt würde mich aber auch noch interessieren, was jetzt dein Sohn dazu sagt, wie er da jetzt so auf die Zeit zurückblickt und vielleicht auch jetzt schon sagen kann, was war denn so der beste Finanztipp von Mama?
Jetzt habe ich ihn sogar mal gefragt. Also ich bin ja eine neugierige Mutter, das können bestimmt viele nachfühlen. So. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, sag mal, wenn wir da mal so drüber sprechen, weil wir sprechen auch so über andere Geldsachen. Ich sage, was war denn eigentlich so der beste Tipp, den du bekommen hast? Und da hat er schon gesagt, sofort, ich dachte, der muss überlegen, aber nein, es kam wie aus der Pistole geschossen. Er sagte, dass er sein Geld in ETFs investiert und somit eine für sich renditestarke Anlage hat und das Geld für sich arbeiten lässt. Und das hat er selbst, sein ETF-Depot hat er selbst jetzt im Studium ausgebaut und aufgestockt, muss man so sagen. Und wenn er so jetzt, glaube ich, nach 5 Jahren Kapitalmarkterfahrung, so ein bisschen rückblickend, hat er für sich so die Überzeugung, ne, hat er schon hohes Vertrauen darin, fühlt sich sehr stark aufgestellt und sieht für sich einfach auch die Chancen, ne, und die Möglichkeiten. Das sagt er auch. Das ist auch in seiner Bubble, in seiner Peer, wenn die sich unterhalten, ist das Thema ETFs ein großes Thema. Und was er auch sagte, er hat ja dadurch sein Depot wachsen gesehen. Er hat halt was geschenkt bekommen und hat es dann ausgebaut. Und in dem Moment verknüpft er das auch mit persönlichem Erfolg. Und das ist ja auch total richtig, weil ja, er hat nicht alles, was er erarbeitet, irgendwie verkonsumiert, sondern hat es halt auch regelmäßig jetzt schon was gespart und macht es auch wirklich konstant und sagt, naja, es ist doch mega cool, dass er das so hat. Und eine andere Sache ist auch noch, also er hat jetzt nicht so Bock, sich jede Woche damit zu beschäftigen. Er ist halt eher wirklich ein kreativer Freigeist. Da ist jetzt kein Banker oder so. Also die Interessen liegen nicht in der Finanzwelt für ihn, was ja auch fein ist. Und deswegen sagt er, ist das für ihn so super. Er muss einmal eine Entscheidung treffen, macht so, also einmal im halben Jahr guckt er, schaut auch mal schon nach irgendwie so einem kleinen Themen-ETF, den er da schon mal mit drin hatte. Oder auch mal zu sagen, oh, irgendwie sehe ich jetzt nach 2 Jahren, es performt doch nicht so, sieht also so Vor- und Nachteile von Themen-ETFs und hat auch schon mal Entscheidungen gegen bestimmte ETFs getroffen und lernt dadurch so ganz leicht damit umzugehen, auch auf diesen Umgang mit Wertpapieren. Und deswegen sagt er wirklich, das war das Wichtigste für ihn und so wird er sein finanzielles Wachstum aufbauen, weil er sagt, das ist irgendwie ja für ihn einfach, da muss er sich nicht ständig drum kümmern und er kriegt damit eine richtig gute Rendite. Und da sind sie auch sogar neugierig und tauschen sich aus. In was bist du investiert? Warum bist du darin investiert? Vor- und Nachteile? Und dann dachte ich ja, das ist doch schon super.
Schön. Genau das wollen wir ja hier auch bezwecken, indem wir über Geld sprechen und alle, die die Folge gehört haben und noch weitere Menschen kennen, die diese Folge auch hören sollten, die sich vielleicht auch gerade mit der Geldanlage für Kinder beschäftigen, gerne einmal weiterleiten, weiterempfehlen, dann erreichen wir noch viel mehr Menschen und das ist, glaube ich, super gut, weil Geld ist ja kein Tabuthema. Svetlana, zum Abschluss, gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen mitgeben möchtest?
Also, das Wichtigste, glaube ich, ist, macht die Geldanlage für eure Kinder genauso einfach wie für euch selbst auch. Macht ein Produkt, was klar ist, was ihr gut kalkulieren könnt, was ihr auch gut hochrechnen könnt, damit ihr das versteht. Und, finde ich, wenn man so ein Junior-Depot oder sowas macht, hat eben frühzeitig die Chance, mit den Kindern einmal über das Thema Konsum, auch Finanzen oder Geldanlage zu sprechen, mal dieses Thema in die Familie zu bringen. Und ich glaube, das ist total wertvoll, weil auch wir Eltern dürfen ein bisschen mehr preisgeben, als wir es vielleicht von unseren Eltern erfahren haben. Meistens ist die Generation davor schon noch sehr verschlossen gewesen, wollte nicht über Geld reden, auch gar nicht, wie vielleicht, ne, wie viel Geld liegt wo. Und ich denke schon, dass die Offenheit, die wir unseren Kindern entgegenbringen, die kommt zurück in dem Fall. Und wir übernehmen die aktive Verantwortung für die Finanzbildung unserer Kinder und sind super gute Vorbilder. Ich finde, das ist total wichtig. Und von da kann ich alle Eltern nur einladen, sprecht mit euren Kindern über Geld. Es ist auch mal sehr interessant, was in deren Köpfen existiert, und hört da gut zu. Und schafft vielleicht so einen schönen Austausch gemeinsam.
Dankeschön für deine Impulse zu diesem Thema. Und damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.
Ja, und ich wünsche allen, ne, schon mal bald ein schönes Jahresende.